Sunday's coming. Sonntag kommt. Auch wenn wir Karfreitag sehen, diese Tragödie, was da geschehen ist, leben wir nicht wie Christen, die nur wissen, dass Jesus für uns gestorben ist, sondern wir leben, wie ich auch letzte Woche gesagt habe, hoffentlich als Menschen, die aus der Auferstehungskraft auch schöpfen dürfen. Ich möchte meine Predigt auch in Bezug auf unser erstes Video daraus ziehen, darum Ostern. Das Evangelium, da scheiden sich die Geister. Für manche Menschen ist es sogar die meistgehasste Nachricht der Welt, diese Nachricht von Jesus. Evangelium genannt, wir nennen es gute Nachricht. Für einige ist das Humbug, eine schöne Geschichte vielleicht. Für anderen ist diese Nachricht, Jesus starb, ist auferstanden, für uns lebensverändert. Unser Leben wurde umgekrempelt. Manche Menschen schwärmen regelrecht von diesem Jesus. Es gibt Menschen, die meinen, man muss diese Nachricht aus der Welt schaffen. Wenn wir unser Tag hier haben, wo es um die verfolgte Christen geht, merken wir, wie viele Regimes dafür arbeiten, dass noch niemals Gemeinden dort sein dürfen. Aber es gibt Menschen, die bereit sind, ihr Leben zu geben für diesen wunderbaren Namen Jesus. Was macht nun das Evangelium so besonders? Laut dem Apostel Paulus ist das Evangelium Gottes Kraft und rettet jeden, der ihm glaubt. Nochmal zurück zu diesem Begriff Evangelium. Gott lässt sich weder beweisen noch wegdiskutieren. Gott stellt sich einfach vor. Ich bin, der ich bin. Seine unsichtbare Wirklichkeit, seine ewige Macht, sein göttliches Wesen sind seit Erschaffung der Welt da. Sogar auch zu erkennen. Niemand kann sich entschuldigen und sagen, nee, Gott habe ich noch nie gesehen. Man braucht nur den Sonnenuntergang anzuschauen, man braucht nur diese wunderbare Natur anzuschauen, man braucht nur das menschliche Auge anzuschauen, der einfach die Wissenschaft immer noch nicht so hundertprozentig nachbauen kann. Gottes Größe ist überall da. Stell mal vor, du bist einer der klügsten Männer dieser Welt oder Frauen von mir aus. Und du würdest versuchen, Gott zu erfassen. Dein Hirn würde rattern und rattern und rattern. Und das Superhirn dieser Welt kann Gott einfach nicht begreifen. Wir werden Gott nie gänzlich von Verstand aus verstehen. Aber es gibt einen Weg. Es gibt einen Weg, tatsächlich Gott näher zu kommen. Wir müssen glauben. Wir müssen glauben, dass es Gott tatsächlich gibt. Auf Gottes Befehl hin wurde die Bibel verfasst. Die Bibel beschreibt Gott auch als Geist. Er ist nicht an Ort, er ist nicht an Zeit gebunden. Er ist ewig, er ist unveränderlich. Er ist von nichts und niemandem abhängig, sondern Gott ist und bleibt allmächtig. Durch ein einziges Wort entstanden ganze Galaxien. Er ist absolut gut und er ist gerecht. Gott ist Liebe, haben wir gesungen und haben wir gelesen. Und Gott ist heilig. Und Gott ist unvereinbar mit dem Bösen. Nun, der Gedanke an einen Gott kann ziemlich unbequem sein. Glauben wir wirklich, die Welt dreht sich nach Gottes Plan? Glauben wir wirklich, dass auch Gott für unser Leben einen Plan hat? Viele Leute wollen Gott deshalb einfach ignorieren. Einfach so tun, als ob es ihn nicht gibt. Was ich dabei nicht vergessen darf, die Realität ändert sich dadurch nicht. In Wirklichkeit ist Gott nicht nur der Bestimmer, nein, er hat sogar das Leben selbst erschaffen. Er hat den Plan. Er weiß, wo es lang geht. Er weiß, wie alles läuft. Und weil er es gut meint, hat er uns Menschen gewisse Anweisungen, Geboten gegeben, hat uns Prinzipien gegeben, um das Leben lebenswert zu machen. Und nun haben wir das Problem Mensch. Wir haben schon in uns drin ein gewisses Kompass. Wir wissen, was gut und wir wissen, was schlecht ist. Frag unser Gewissen. Unser Gewissen, diese Stimme des Gewissens, diese widersprüchlichen Gedanken, die manchmal in unserem Kopf sind, zeigen, dass in uns drin etwas da ist, der uns helfen möchte zu navigieren. Stell mal vor, jemand würde ein Mittel gegen Gewissenbisse entdecken. Er wäre der reichste Mann der Welt. Oder auch Frau. Wir haben diese seelische, ich nenne die einfach mal Zahnschmerzen. Ja, diese Auslöse ist das Böse in uns. Die Bibel nennt das dann so, diese Gedanken, die wir haben von sexueller Unmoral, Mord, Diebstahl, Gier, Bosheit, Betrügerei, Maßlosigkeit, Neid, Tratsch, eingebildet sein, Egoismus, Gedankenlosigkeit. Was in Gedanken beginnt, wird zu Haltungen, schließlich auch zu Tat, sagt die Bibel. Und das lässt Gott nicht kalt. Diese Dinge ziehen Gottes Zorn auf sich. Und obwohl wir das wissen, obwohl wir ganz tief in uns drin wissen, es gibt Konsequenzen für unser Handeln, tun wir diese Dinge dennoch. Und die Bibel sagt sogar, manchmal erfreuen wir uns, wenn andere Leute auch das Böse tun. Nun, woher kommt dieses Zwang in uns, Böses zu tun? Mein Ego kämpft gegen Gott. Jetzt kommen wir zu dem Ursprung von unserer Sünde hier. Mein Ego kämpft gegen Gott. Als der Mensch von Gott geschaffen wurde, war dieser Mensch perfekt. Aber dieser Mensch hat sich entschieden, gegen Gott sich aufzustellen, ihm nicht mehr zu gehorchen. Und das Ergebnis ist es, eine gesamte Weltbevölkerung, die von Gott eigentlich nichts wissen will, die ihn beklagt sogar und gegen Gott kämpft. Nun, du sagst, nein, ich nicht. Jason, sowas, ich habe keinen Mensch umgebracht. Ja, ich habe so, was das angeht, eine weiße Weste. Habe nie Ehebruch mal gemacht oder irgendwas anderes, denn jemand da bewusst wehgetan. Naja, vielleicht als Kind hast du was mitgehen lassen. Vielleicht hast du so eine Art Notlüge erzählt. Böse Taten, die Bibel nennt das auch Sünde, stufen wir gerne in sogenannten Schlimme und eher harmlos ein. Ja, wir haben so einfach mal diese Kategorien dann da. Gott macht uns allerdings klar, dass Sünde tödlich ist. So, der kleinsten Keim trägt in sich schon der Tod. Wir können diese Keime gar nicht so sehen. Und dennoch können sie für uns tödlich sein. Wir nehmen ein Mikroskop und gehen ganz tief, ganz nah dran und können wir endlich diese Keime dann so sehen. Ich habe neulich auch mal ein Mikroskop den Hefe gesehen, wie es denn da sich weg durchgefressen hat und dann dort einfach mal sich bewegt hat. Das war echt interessant. Menschliches Auge, nichts. Aber durch dieses Mikroskop konnte man diese Sache da sehen. Gott ist ähnlich wie dieses Mikroskop. Er geht ganz tief runter und schaut dann da rein und sieht diese Sache. In der Sünde, in diesem Keim, da ist der Tod. Durch Gottes Mikroskop kann ich erkennen, wie lebensfeindlich diese kleinen Sünden sind. Jeder, also sein Bruder oder Schwester hasst, ist ein Mörder, sagt Jesus. Wer die Frau eines anderen begehrlich nur ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Noch Gottes Maßstäbe ist sogar egoistischer Gedanke schon eine Sünde. Hoffentlich steht es für uns fest, es gibt keinen Mensch, der nicht gesündigt hat. Hat uns die Bibel auch so gelehrt. Sünde bringt um. Jeder muss wortwörtlich sterben. Und schlimmer noch, Sünde trennt von Gott. Sünde trennt von Gott. Und jeder, der in Sünde lebt, reagiert auf Gott wie ein Tote auf einen Lebendigen. Also gar nicht. Eigentlich will er nichts davon wissen, was Gott von ihm fordert. Die Bibel nennt so eine Person ein einziges Wort Sünder. Nun, Gott ist gerecht, Gott ist Liebe. Wie kann er das vereinbaren, der Mensch als Sünder und Gott als heilig? Gott hat sogar einen Termin gestellt schon, wo es eine Gerichtsverhandlung geben wird für uns Menschen, wo unsere peinlichsten Geheimnisse den Menschen enthüllt werden, wo wir uns Gerichte, Urteil bekommen werden. Gott wird jedem das geben, sagt die Bibel, was er für sein Tun verdient hat. Und wer sich von seinem Ego bestimmen lässt und Gott einfach ignoriert, der wird Gottes Zorn zu spüren bekommen. Jesus Christus, was wir heute auch Ostern feiern, kam in diese Welt, damit diese Brücke zwischen uns verlorenen Menschen und Gott, der Gerechte, Allmächtige, endlich überbrückt wird. Der Gerechte, der Heilige, der liebevolle Gott kann nun was mit mir anfangen. Gott sorgt für Gerechtigkeit. Und dazu wird Gott Mensch. Gott wird Mensch, unvorstellbar, oder? Gott kommt in diese Welt wie wir kleine Bakterien hinein und wird eine von uns. Wir wissen, Jesus war vom Anfang denn da. Lasse uns Menschen machen nach unserem Ebenbild. Vor gut 2000 Jahren wurde Jesus denn geboren im heutigen Israel. Ungefähr 30 Jahre lang tat Jesus denn da danach an die Öffentlichkeit. Und er sprach überzeugend, er sprach kraftvoll und das erregte Aufsehen. Er redete nicht nur, er tat Wunder. Ja, er zeigte immer wieder, dass er sich über die Naturgesetze hinwegsetzen kann. Es war offensichtlich, dieser Mann kommt von Gott. Aber damals die religiösen Führer der Juden da konnten das nicht ausstehen. Unglaublich, diese Hinterwäldler dort vom Nazareth. Wie könnten sie ihre Machtposition gegenüber Jesus verlieren? Denn durch Intrigen, Bestechung, sogar falsche Zeugenaussagen haben sie dazu bekommen, diese böse Römer zu überzeugen, Jesus zu kreuzigen. Jesus wurde praktisch als aufständischer Nationalist ans Kreuz geschlagen. König der Juden! Ha, 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 ha. Jesus starb. Er starb, aber erst nachdem er gesagt hat, es ist vollbracht. Nun, was ist da passiert? Warum musste Jesus so sterben? War das ein Fehler? Hat Satan doch gewonnen? Nein. Die Bibel sagt uns, Jesus ist freiwillig gestorben. Gott hat die Sünde der Menschen auf Jesus gelegt. Jesus wurde, sagt die Bibel, sogar zur Sünde gemacht. Er personifizierte Sünde selbst. Gottes Zorn, Gottes Strafe, die eigentlich mich und dich treffen sollte, stattdessen traf Jesus. Jesus hat dieses Leid, diese Bestrafung getragen. Stell mal vor, du hast einen Nachbar, der hat irgendwie Schulden von 4 Millionen Euro. Würdest du diese Schulden gerne bezahlen? Nein, das kam schnell, nein. Genau, also ich war neulich in der Kasse, ein kleines Mädchen vor mir fehlte 10 Cent. Also das bezahle ich gerne, ja, also kein Problem. Aber jemand vor mir kauft sich teure Sachen und dann so, oh, hab kein Geld, würdest du für mich hier die 1000 nehmen? Aber Jesus übernahm unsere Schuld. Und 4 Millionen wären nichts dagegen. Wir, die mit ihm eigentlich nichts zu tun haben wollten. Die Bibel sagt, als wir noch seine Feinde waren, als wir noch Gottes Feinde waren, hat Gott diese Schuld auf Jesus gelegt. Er hat uns zuerst geliebt. Niemand kann seine Schuld vor Gott selbst bezahlen. So wichtig. Es wurde immer wieder diesem Beispiel gemacht. Stell mal vor, es gibt einen Leiter zum Himmel. Ja, da tut man von mir aus gerne die Mutter Theresa dann dahin. Sie ist ungefähr 40 Meter hoch. Und von mir aus kann man Billy Graham dazu tun, der 30 Meter hoch. Und Uli Pazani kann auch noch auf 25 Meter hoch. Ich bin bei 7. vielleicht nur 4. Aber da sind Tausende von Meter da hoch. Wir können es selbst nicht schaffen, unsere Schuld bei Gott irgendwie abzubezahlen. Was bleibt uns nun über? Jesus ist gestorben. Jesus ist nicht nur gestorben, sondern Sonntag kam tatsächlich. Er ist auferstanden. Genau wie er seine Freunde das angekündigt hatten. 3 Tage nach seiner Hinrichtung. Ich werde auferstehen. Die haben es nicht geglaubt. Die haben einfach getraut. Was machen wir nun? Unser König ist gestorben. Sogar als die Frauen zu die Jünger dahin kamen am Sonntagmorgen. Sabbat ist Samstag, also der erste Arbeitstag. Die waren schon immer noch in Trauer. Die wollten es nicht glauben. Das kann nicht wahr sein. Die liefen hin, weil sie es nicht glauben wollten. Ein unglaublicher Moment, als sie endlich da Jesus vor sich standen hatten. Die haben immer noch ihn dazu gezwungen, mit ihm zu essen. Du kannst nicht, du bist ein Geist. Nun komm, setz dich hin, iss mit uns, dann glaube ich endlich. Thomas sagte, ich kann es immer noch nicht glauben, ich war nicht dabei, ich will jetzt hier die Löcher in deine Hände fühlen. Also die, die dabei waren, hatten Probleme zu glauben. Und nun dürfen wir glauben. Viele, viele Menschen haben Jesus gesehen. Er hat 40 Tage lang nach seiner Auferstehung denn dort gewirkt. Erst danach ging er denn zum Himmel, wo er jetzt sitzt und regiert im Himmel und wiederkommen wird. Und er hat seine Jünger hier nicht alleine gelassen, hat dir den Heiligen Geist gegeben. Und nun die Frage für uns ist, wie können wir glauben? Und ich habe einen ganz einfachen Satz für mich gefunden. Glaube bedeutet, Gott Recht zu geben. Fand ich gut. Glaube bedeutet, Gott Recht zu geben. Also, ich sehe etwas oder ich glaube. Also, Glaube bedeutet, Gott Recht zu geben. Gott forderte wirklich und fordert absolute Perfektion. Denn er selbst ist dieser Maßstab. Jesus war als einziger Mensch vollkommen perfekt. Und nur die Gerechtigkeit von Jesus stellt Gott zufrieden. Gott hat in Christus die Welt mit sich versöhnt. Hat zu sagen, die Akte der Sünde, also mit Jesus absichtlich ausgetauscht. Er hat uns nun jetzt eine perfekte Führungszeugnis gegeben, weil Jesus für uns bürgt. Nun, das passiert nicht automatisch. Es gibt nur einen einzigen Weg nun zu dieser Gerechtigkeit. Und das ist Gott Recht geben. Seine Versöhnungserklärung anzunehmen. Mit einem anderen Wort, glauben. Wer an Jesus Christus glaubt, bekommt Gottes Gerechtigkeit geschenkt, sagt die Bibel. Und zwar wirklich geschenkt. Absolut unverdient. Gnade. Laut Bibel werde ich für gerecht erklärt, wenn ich mit dem Herzen glaube. Und diesen Glaube drücke ich oft einfach in Gespräch aus, im Gebet zu Gott. Nachdem ich geglaubt habe, gibt es eine Änderung auch in meinem Leben. Ich kehre zu Gott um und ich führe nun ein Leben, was Gott gefällt. Das heißt, mein Umdenken beweist, dass ich jetzt Jesus nachfolge. Die Bibel sagt, ändert eure Einstellung und lasst euch auf die Vergebung eurer Sünden hin im Namen von Jesus Christus, dem Messias, taufen. Und Gott antwortete, echten Glauben ergibt den Heiligen Geist. Also wir lassen uns taufen, weil wir an Jesus Christus glauben. Gott schenkt uns seinen Heiligen Geist und durch den Heiligen Geist werden wir nun zu einer neuen Kreatur. Gott macht uns nun lebendig. Wir waren vorher im Geiste tot und nun leben wir. Jetzt kann ich auf ihn reagieren. Ein neues Leben hat eine ganz andere Dimension, hat eine ganz andere neue Qualität. Wer an Jesus Christus glaubt, wer ihm vertraut, der hat das ewige Leben. Wer aber den Sohn Gottes nicht glauben will, wird das ewige Leben nie zu sehen bekommen. Denn Gottes Zorn wird auf ihm bleiben, sagt die Bibel. Nun noch einmal, ewiges Leben, was heißt das? Jesus hat es so formuliert, das ewige Leben bedeutet ja, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus. Das ewige Leben ist eine Beziehung mit und zu Gott. Das hier und jetzt beginnt und über den Tod hinausgeht. Wer an Jesus glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, sagt die Bibel. Und das Interessante ist, dass diese Beziehung zu Gott betrifft unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart und sogar auch unsere Zukunft. Was heißt das mit der Vergangenheit? Ich kann meine Vergangenheit nicht rückgängig machen. Ich kann die Konsequenzen von meinen Handeln zum großen Teil auch nicht irgendwie bei Gott abgeben. Aber der Schuld, diese Schuld, der mich belastet, diese Gewissenbissen, die ich habe, die darf ich bei Gott endlich abgeben. Mein Gewissen ist endlich frei, denn ich weiß, Gott hat mir Vergebung geschenkt. Auch in der Gegenwart macht Gott sich hier bereit, in mein Leben zu wirken, dass ich nach seinem Plan leben möchte. Er hat mich geschaffen, dass ich ihn verherrliche. Hat mich geschaffen, damit ich ihn bewundere. Hat mich geschaffen, damit ich ihn anbete. Und hat mich geschaffen, damit er zum Mittelpunkt meines Lebens wird. Nun, in diesem Leben bin ich gegen Sünde nicht immun. Aber wenn ich meine Sünden zugebe, zeigt Gott, wie treu und wie gerecht er ist. Er vergibt die Sünden und reinigt mich von jeder begangenen Unrecht, sagt die Bibel. Und diese Kraft, die bei der Auferstehung von Jesus den Toten auferweckt hat, diese Kraft bewirkt nun in mein Leben Gutes. Und auf diese Weise kann ich mein Leben führen. Nicht Herr von meiner negativen Neigung geprägt, sondern nun vom Gottes Geist bestimmt. Und der Heilige Geist entwickelt in mir gewisse Eigenschaften. Hoffentlich Liebe und Freude und Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung, diese Frucht des Geistes. Und ich weiß, dass in der Zukunft mein Körper aus den Toten auferwecken wird. Und dass ich für ein ewiges Leben in der Nähe von Gott sein wird. Und das lässt mich echt einfach diese Hoffnung haben. Eines Tages diese Verwandlung, nicht mehr meine Wehwehchen, nicht mehr meine Problemchen, sondern eines Tages vor Gott zu stehen, vollkommen wie er mich gemacht hat, in der Ewigkeit. Und das gibt mir Kraft, das gibt mir Energie, auch mit unangenehmen Situationen auch Leid zu ertragen. Für mich in dieser Predigt ging es darum, Ostern, darum Ostern, weil Jesus kam, weil Jesus starb und weil Jesus nun lebt. Da dürfen wir auch leben. Das Evangelium ist schon ein zweischneidiges Schwert. Für den einen ist das Unsinn. Für uns aber, die glauben, ist es diese Kraft, was uns gibt, jeden Tag mehr zu leben, wie Gott das möchte. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, überwältigt mussten wir eigentlich immer wieder neu sein von dem, was du für uns getan hast. So weit waren wir von dir entfernt, Gott. Und dennoch liebtest du uns. Dennoch hast du deine Liebe zu uns gezeigt, indem du deinen einzigen Sohn gegeben hast. Und weil wir glauben, weil wir dir, Herr, Recht geben, können wir nun leben. Hilf uns, Herr, mehr und mehr diese Geheimnis von deinem Evangelium zu verstehen. Hilf uns, mehr und mehr in diesen Frucht des Geistes hineinzuwachsen. Und schenke uns Gelegenheit, anderen einfach mitzuteilen, Herr, von dieser Hoffnung, was du uns schenkst. Danke, dass du lebst und danke, dass wir mit dir leben dürfen. Danke, Herr, dass wir nicht bei dem Freitag bleiben müssen, wo man alles deprimiert und wo man dachte, der Teufel hätte gewonnen. Nein, Jesus, du hast gesiegt. Und wir wollen bitten, Herr, dass deine Siegeskraft sich mehr und mehr auch bei uns sichtbar macht. Heile du, Herr, rette du, Herr, und verändere du die Menschen. Und gebrauche du uns dazu. In deinem Namen wollen wir darum bitten. Amen.